gerade schon vorne in der ersten Reihe gehört, gibt es denn hier gar keine Abkürzung, fragt einer. Nee. Sie haben gemerkt, Sie müssen den ganzen Weg gehen mit allen Umwegen und auch mit allen Wegen, die wieder vom Ziel entfernt sich bewegen, bis Sie ans Ziel dann auch wirklich gelangen. Wie ist es Ihnen ergangen, wenn Sie im Labyrinth nicht hinter die nächste Kurve schauen konnten und nicht wussten, wo es lang geht, wie verschlungen der noch vor Ihnen liegende Weg ist? Was haben Sie gefühlt, als Sie einmal ganz weit weg von dem Ziel waren, obwohl Sie schon relativ nah dran waren? Und welche Erfahrungen haben Sie mit Umwegen und Hindernissen in Ihrem Leben gemacht? Auch etwas, wo wir uns ja vielleicht in der Mittagspause austauschen können. Worin liegt eigentlich der positive Aspekt dieser verschlungenen Wege, die ein Symbol für unseren Lebensweg sind? Die Distanz zur Mitte scheint ja nur sehr kurz. Sie ist bei gotischen Labyrinthen 6 Meter. Aber den tatsächlichen Weg, den man zurückgeht, der ist 240 Meter, 40 Mal länger. Und oft im Leben ist es auch so, dass Umwege uns ans Ziel bringen, nicht der direkte Weg. Der Weg führt um die Mitte herum, mal ganz nah an das Ziel heran, dann wieder auf verschlungenen Wegen weit weg. Die Frage kommt ja auf, ob es noch sinnvoll ist, weiterzugehen an irgendeiner Stelle, wo das Ziel doch schon längst aus dem Auge verloren ist. Kein Fortschritt ist zu erkennen und weit ist man auch schon gegangen. Und man fragt sich, was kommt hinter der nächsten Kehre? Es gibt auf diesem Weg keine Möglichkeit der Abkürzung. Die gesamte Strecke muss gegangen werden, alles erfahren werden, eben auch die Umwege und die Kehren beschritten, bevor man das Ziel, die Mitte, erreicht. Nichts kann ausgelassen werden oder übersprungen. Einzig die Möglichkeit besteht, stehen zu bleiben oder zurückzugehen, das wäre Rückschritt. Aber das führt eben nicht zum Ziel, sondern ist Stagnation.
Wir sind immer noch bei Punkt 4, das Scheitern neu deuten, wie ich Umwege, Sinnstiften nutze. Wer kann das denn jetzt mal eben vorlesen?
Aufgrund einer Studie in der englischen Universität Cambridge ist es egal, in welcher Reihenfolge die Buchstaben in einem Wort stehen. Das einzig Wichtige ist, dass der erste und der letzte Buchstabe am richtigen Platz sind. Das geht deshalb, weil das menschliche Gehirn nicht jeden Buchstaben einzeln liest, sondern das Wort als Ganzes.
Verblüffend, oder? Der erste und letzte Buchstabe müssen stimmen, alles andere kann durcheinander sein. Und man versteht es trotzdem. Das kommt daher, weil das Gehirn das Ganze erfasst und nicht die Einzelteile. Das Gehirn setzt also automatisch alles richtig zusammen. In der Bibel sind der erste und letzte Buchstabe ein Bild für Jesus. Das A und O, der Anfang und das Ende, heißt es über ihn. A und O deswegen, weil O der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets ist, in dem das Neue Testament geschrieben wurde. Unser Leben ist oft ein Durcheinander, jedenfalls erscheint es uns so, dass nichts so richtig am vernünftigen Platz ist. Die Reihenfolge der Ereignisse kommt uns manchmal unsinnig vor. Und je besser Menschen planen, desto häufiger kommt ihnen manchmal etwas dazwischen. Aber wenn der erste und letzte Buchstabe stimmen, ist das Wort insgesamt sinnvoll. Es muss also nicht immer alles richtig sein. Oft werden wir gefragt, ja, aber was machen wir denn nun mit Kindern, die in der Schule sich so mühen und da ständig scheitern und dauernd Fünfen schreiben und so. Wie kann man denn da Scheitern konstruktiv nutzen? Unsere jüngste Tochter Nora war ein Paradebeispiel für Kinder, die Schwierigkeiten in der Schule haben. Und sie war wirklich nicht faul und es ist wahnsinnig schwer, wenn man zwei Geschwister hat, die immer nur mit Einsen und Zweien und völlig mühelos durch die Schule kommen und man selber übt wie bekloppt und schreibt trotzdem nur 3 und 4 und dann sitzen die Großen da und sagen, was, in der Grundschule schon eine 4 im Diktat, da hatten wir nur 1 und 2. Und noch schwieriger wurde das auf dem Gymnasium. Sie war wirklich nicht faul. Das ganze Schuljahr über war sie immer wieder mit ihren Hausaufgaben gekommen. Mama, ich kapiere das nicht. Kannst du bitte mal mit mir Geschichte machen? Und ich habe mich gefragt, wer schreibt eigentlich diese Geschichtsbücher für Kinder im 10. Schuljahr, die also denn so 15, 16 sind? Zum Thema Russische Revolution stand in diesem Geschichtsbuch. Ich lese Ihnen einen kleinen Auszug vor. Folgende Begriffe: Kommunisten, Bolschewiki, Menschewiki, Sozialisten, Sozialrevolutionäre, Sowjets, provisorische Regierung, konstituierende Versammlung, revolutionäre Demokratie, Rätesystem, Zwangskollektivierung, Kapitalismus, Bourgeoisie, Proletariat, verstaatliche Kooperativen, Konfiskation. Das habe ich nicht erfunden, das steht so im Geschichtsbuch in Niedersachsen für 10. Klassen. Und das alles auf wenigen Seiten. Nora war verzweifelt. Ich habe mir das jetzt dreimal durchgelesen, aber ich verstehe kein Wort. Vor der Geschichtsarbeit am Ende des Schuljahres krauste ihr: Papa, kannst du mir nicht eine Entschuldigung schreiben, dass ich krank bin? Weil natürlich weiß sie, dass wir so ein Gemauschel nicht machen. Ich sagte zu ihr, wenn du die Arbeit haust, ist es nicht so schlimm. Aber Nora protestierte: Dann gibt mir der Lehrer in Geschichte eine 5 im Zeugnis. Na und, sage ich, du kriegst doch sonst keine 5, ist nicht so schlimm. Das will ich aber nicht. Ich hatte noch nie irgendwo eine 5. Und am Ende des 10. Schuljahres, das ist ja außerdem mein Realschulabschluss, wie sieht das denn aus, eine 5 in Geschichte? Nora, sagte ihre ältere Schwester Britta, später kannst du mit der 5 angeben. Denk mal an Christian. Christian, ein Freund von uns, erfolgreicher und angesehener Arzt in Nordheim, hatte vor einiger Zeit seinen 50. Geburtstag gefeiert. Den Hintergrund der Geburtstagseinladung hatte eins seiner Schulzeugnisse aus der 9. Klasse gebildet. Man glaubt es nicht, lauter Vieren in allen Fächern ausreichend. Unsere Kinder hatten sich das Zeugnis angeguckt und Britta hatten gesagt, das ist bestimmt getürkt. Das kann nicht stimmen, dass der nur Vieren hatte und jetzt Arzt ist. Aber nein, das Zeugnis war echt, hatten wir herausgefunden. Sogar sein Abitur hat Christian mit 3,8 bestanden. Wirklich eine reife Leistung. Und Britta tröstete ihre Schwester und sagte, guck dir Christian an. Als Erwachsene findest du das bestimmt cool, wenn du in Geschichte eine 5 hattest. Aber Nora fand das gar nicht cool. Und wir beide übten sozusagen Tag und Nacht für die Arbeit. Wer von Ihnen Kinder hat im 9., 10. Schuljahr und mit denen Französisch, Biologie oder Geschichte üben muss, der weiß, wovon ich rede. In groben Zügen hatte sie, wie ich fand, vor dem schriftlichen Test alles Wesentliche begriffen. Aber 2 Wochen später kam sie mit Tränen in den Augen nach Hause. Die Arbeit war schlecht ausgefallen und ihre Befürchtungen waren eingetreten. Mangelhaft. Mein Mann wunderte sich, die hat doch so viel gewusst. Wieso kriegt sie keine Punkte? Kann der Lehrer nicht mal ein bisschen würdigen, was sie alles gelernt hat, auch wenn sie nicht ganz den Kern der Frage getroffen hat? Na gut, das Pauken abstrakter Begriffe und Zahlen war nie Noras Ding. Aber in vielen Bereichen des Lebens kommt es doch auf ganz andere Fähigkeiten an, nur werden die in der Schule nicht abgefragt, in der Regel nicht. Da geht es einfach um reproduktive Fähigkeiten und sehr wenig oft um kreative. Aber Nora hat eine Menge kreative Fähigkeiten. Sie ist fantasievoll, sie hat ungeheuer viel Power, sie kann gut organisieren und sie ist total hilfsbereit. Und sie lernt es, in Niederlagen nicht zu resignieren, sondern Nutzen daraus zu ziehen. Und das ist allemal wichtiger als gute Schulnoten. Einige Tage nach der Rückgabe der Geschichtsarbeit stand Nora morgens vom Frühstück auf, reckte sich selbstbewusst, streckte den Daumen nach oben und sagte grinsend in herausforderndem Ton, ich bin stolz auf meine 5 in Geschichte. Und am Schluss erzähle ich Ihnen noch eine Geschichte, immer noch zum Punkt, das Scheitern neu deuten, die ich vor einiger Zeit in Nordheim erlebt habe. In Nordheim wurde der Vita-Berglauf veranstaltet. Der Vita ist der Hausberg Nordheims, 329 Meter hoch. 10 Kilometer waren zu laufen Und 200 Meter davon steil bergauf hoch. Es geht so von der City, vom Marktplatz, geht es ganz steil, die Vita-Straße und dann wirklich erstmal ganz steil nach oben. Mein Mann und ich joggen häufig. Wir haben auch hier unsere Laufschuhe mit und wollen das nachher mal ausprobieren. Aber wir laufen so relativ langsam, 5 Kilometer, meistens eine halbe Stunde. Aber es war Samstagmorgen, es war traumhaft schönes Wetter. Und so in einer spontanen Idee sagte ich zu meinem Mann, Vita-Berglauf, das ist doch ein cooles Event, lass uns mitmachen. Gesagt, getan, Nachmittag 2 Uhr. Wir dachten natürlich, es wäre so eine Art Volksfest mit Massen an Läufern. Doch die Ernüchterung folgte bei der Anmeldung. Ganze 17 Läufer waren am Start. Wir waren die Ältesten. Außer uns nur drahtige, durchtrainierte Sportler, die ständig an Wettkämpfen teilnahmen. Einer flog die Woche drauf gleich als Teilnehmer zur Ironman World Championship nach Florida. Für ihn waren die 10 Kilometer ein lockerer Erholungslauf, bei dem er noch nicht mal in einen höheren Pulsbereich kommen würde. Mir sank das Herz in die Hose. Aber abmelden ging nun auch nicht mehr. Die Veranstalter waren so glücklich, dass wir da waren bei den wenigen Leuten. Sofort nach dem Start teilte sich das Feld auf. Die Schnellsten zogen gleich ab, wir als die Letzten trotteten langsam hinterher. Als wir den Waldrand erreicht hatten, war keiner von unseren Mitläufern mehr zu sehen. Nun, das hatte auch sein Gutes, denn so verspürte man gar nicht erst das Bedürfnis, irgendwen zu überholen. Wir liefen also ganz entspannt unser Tempo, es war ja sowieso egal. Am Schluss packte mein Mann dann nochmal der Ehrgeiz, er sagte, würdest dir was ausmachen, wenn du das letzte Stück alleine läufst, ich lege jetzt nochmal einen kleinen Spurt ein, damit ich nicht so ganz der Letzte bin. Ja, so ist das bei den Männern. Ich kam also mit weitem Abstand als Letzte ins Ziel. Vor mir wurden schon diese Straßensperren abgebaut. Und hinter mir fuhr nur noch der Krankenwagen. 1:02 zeigte die Zeituhr, als ich durchs Ziel lief. Der Schnellste hatte nur 37 Minuten gebraucht. Trotzdem war ich stolz, es geschafft zu haben. Wir tranken etwas und wollten gehen. Auf einmal sagte der Veranstalter, nee, Sie können doch nicht gehen, bitte bleiben Sie noch, wir brauchen Sie noch zur Siegerehrung. Hä? Siegerehrung? Ja, sagten die, Sie sind die zweitschnellste Frau, da müssen Sie aufs Podest und kriegen eine Medaille. Eine schöne Mittagspause jetzt.